You know, cinema, film, was to me an obsession. I don't know, I saw my first picture when I was 6 years old, and then I was completely lost. And what I wanted most of all, that was to have a projector of my own, you know, a small one, just a toy, children's toy, not very expensive. And one Christmas, before Christmas, the Christmas presents were under the staircase in a small
pile.
Yes, yes, heap. Yes. And I saw there was a brown package, and I knew this is the projector, and I couldn't sleep, I couldn't eat, and then the Christmas came, and my brother got the projector. And I was so disappointed, so I think I'm dying, I can't survive this. But we had both, my brother and I, tin soldiers. So I bought, on the day after Christmas Eve, I bought from my brother the projector and gave him my whole army. And then that was the beginning of my life as a filmmaker.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, ein neues Special, wie immer mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und heute zu Gast Patrick Holzapfel.
Hallo.
Denn wir sprechen über einen der ganz, 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 ganz großen Ingmar Bergmann. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide zu mir gekommen seid, in mein Ferienhaus hier auf meine Insel. Die große Theaterperformance, die wird dann gleich losgehen. Schachbrett steht schon bereit. Wird das für euch denn jetzt eine große Reise in die persönliche Vergangenheit? Also begleitet euch Ingmar Bergmann schon sehr lange, über den wir jetzt sprechen? Wie ist das bei dir, Patrick? Weißt du noch, wann du das erste Mal von Ingmar Bergmann gehört hast?
Ja, ziemlich genau. Mein Wirtschafts- und Erdkundelehrer in der Schule hat ständig von Ingmar Bergmann erzählt hat gemeint, dass das Kino früher ja noch ernsthaft war und so weiter, mhm. Und da konnte man sich das noch anschauen, und dann hat er immer Ingmar Bergmann als Beispiel genannt. Und dann, glaube ich, den ersten Film, den ich gesehen habe, es gab von diesem Arthouse so eine DVD-Box, wo vier Klassiker der Filmgeschichte drauf waren. Und es war, glaube ich, 12 Uhr mittags. Und Citizen Kane und La Strada und Das siebente Siegel. Genau. Und da habe ich.
Ach so, ne, ja.
Ja, genau. Und also eigentlich so super aus dem Bildungsbürgertum, so wie man das erwartet, so bin ich da auf Ingmar Bergmann gestoßen. Und erst später dann eingedrungen in die ja deutlich komplexere Welt, als das in auf diesem, wenn es so bildungsbürgerlich rezipiert wird, dann scheint es oft oberflächlicher als es dann oder eindeutiger als es dann eigentlich ist. Genau.
Mhm. Lukas, weißt du noch, wie es war?
Meine Geschichte ist weniger bildungsbürgerlich, denn das erste Mal Passagen aus einem Ingmar Bergmann-Film wahrgenommen habe ich tatsächlich auf einem Rap-Album. Und zwar Ende meiner Schulzeit ist Der eiserne Besen, ein Mixtape von Morlock Dilemma, erschienen. Und da gab es ein Interlude, das hieß Straßenfeger. Und da setzt er ein Beat ein und dazu kommt eine meckernde Stimme. Ich habe jetzt recherchiert, das ist die von Christian Marschall, der sehr viel Synchronsprecher war. Und erzählt, hört, ihr werdet alle sterben, der schwarze Tod wird euch holen und so weiter. Das heißt, dieser Mönchsmonolog aus Das siebente Siegel. Und das war dann ein paar Jahre später, als ich angefangen habe, mich tatsächlich mit Kino oder mit Film in irgendeiner Form zu beschäftigen, auch der erste Film von Bergmann, den ich tatsächlich gesehen habe. Aber ja, also für mich beginnt die Beziehung zu Ingmar Bergmann mit Deutschrap.
Ja, witzig, weil bei mir war es auch ein Lehrer, Ubaldo Perez Paoli, der mit dem Papst übrigens zusammen auf der Schule war, irgendwie bei den Jesuiten oder so. Das sage ich immer ganz gerne als Anekdote. Also mit Papst Franziskus, den kannte er irgendwie, oder das war sein Lehrer damals oder irgendwie sowas. Also der irgendwie kam aus Argentinien ursprünglich, und das war mein Philosophie- und Lateinlehrer am Gymnasium. Und der hat uns damals im Unterricht Das siebente Siegel gezeigt. Und jetzt möchte ich euch beide mal was fragen. Filme in der Schule gezeigt bekommen, ist das dem Film und der eigenen Filmbegeisterung eigentlich zuträglich oder nicht? Weil ich weiß noch, ich habe den Film damals so gehasst oder ich fand den einfach so langweilig, als ich den gesehen habe. Und ich weiß auch dann heutzutage gar nicht mehr, warum haben wir den geguckt. Ich glaube, weil wir Existenzialismus gerade durchgenommen haben und da ging es dann darum. Aber ist es bei euch so, dass ihr, wenn ihr so daran denkt, an so Filme aus dem Unterricht, dass die eigentlich einen positiven Eindruck jemals hinterlassen haben? Ich glaube, der einzige, an den ich mich gut erinnere und der mir was gebracht hat, war damals dieser Ben Kingsley, der Gandhi-Film, weil ich damals einfach nichts wusste über halt diesen langen Freiheitskampf. Wie war das bei euch?
Na, also das große Thema ist ja immer, dass die halt so illustrativ angewendet werden, um irgendein Wissen zu vermitteln und dann stören sie natürlich schon aus Prinzip. Allerdings hatte ich auch positive Erfahrungen. Wir hatten zum Beispiel einen Deutschlehrer, der manchmal keinen Bock hatte, Unterricht zu geben, so viel zum bayerischen Abitur, das angeblich so schwer ist. Und der hat dann immer Chaplin-Filme gezeigt und das war irgendwann ziemlich cool einfach, muss ich sagen. Und er hatte auch keine Lust, dass wir alles lesen, was wir eigentlich auf dem Plan hatten. Dann hat er uns zum Beispiel bei Kafka einfach der Trial von Orson Welles auf einer alten VHS-Kassette gezeigt. Und
ja, solche Sachen, das war auch ja, geil. Ja.
Ich erinnere, dass ich dann echt begeistert war. Das war auch so eine, weil ich dieses Schwarz-Weiß hat mich echt damals begeistert schon und dann habe ich ihn gefragt, ob ich mir diese Videokassette ausleihen darf und ich würde sogar so weit geben, dass ich ein bisschen initiiert worden bin ins Kino von diesem Lehrer, stark. Unabsichtlich, ja.
Ich kenne nur beides, entweder man guckt dann so Bad Boys oder so, weil halt dann gerade irgendwie letzte Stunde vor der Ferien ist und irgendwer hat den mit auf DVD oder man guckt Blow Up von Antonioni und beides habe ich nicht so ganz verstanden, glaube ich, in der Schulzeit.
Ich glaube, ich hatte im Kontext von einem Mailbag schon mal erzählt, dass ich im Religionsunterricht Matrix sehen durfte, aber die Religionslehrerin war nicht mehr ganz sicher, wo denn jetzt die philosophisch wertvollen Sequenzen waren und spulte dann etwas planlos durch und landete irgendwie immer bei den Action-Sequenzen. Das heißt, wir haben im Endeffekt so im Donald-Trump-Modus nur so das, wo irgendwie geballert wird, geguckt und das war schon irgendwie eindrücklich, aber den Film hatte ich schon vorher gesehen. Und ansonsten erinnere ich mich ja zum einen natürlich an diese Füllmomente, wo man halt irgendwie einen Film einschiebt und das sind alles Sachen, die guckt man dann aber auch nur so mit halbem im Interesse und denkt sich, ja gut, ist das besser als Unterricht. Vor allen Dingen weiß ich noch, dass ich im Unterricht tatsächlich das Leben der anderen irgendwie sehr eindrücklich fand. Ich glaube, das ging mir dann nachher nicht mehr so. Und ich erinnere mich noch vage, dass wir irgendwie Monty Python ein paar Mal sehen durften und dass das irgendwie eine positive Erfahrung war. Aber ja, ich bin auf jeden Fall definitiv nicht von der Schule in irgendeiner Form initiiert worden und hatte da auch keine großen Begegnungen und Erlebnisse mit Filmen, sondern das war alles immer eher so Hintergrundrauschen.
Das stimmt, das Leben des Brian natürlich immer noch ein Banger, kann man glaube ich immer noch heutzutage noch, okay, heutzutage weiß ich nicht, aber an sich noch zeigen und kriegt noch einen Lacher. Und deswegen das siebente Siegel, damals hat mir das nicht so viel gesagt und dann genau über die Jahre immer mal wieder einen Bergmann-Film gesehen und immer so gedacht, das ist so ein Regisseur, der so ein gigantisches Werk hat. Es gibt ja so ein paar, bei denen man das Gefühl hat, das hört gar nicht mehr auf. Wenn man denkt, man kennt sie alle, dann taucht noch irgendwo ein weiterer Film auf. Also es ist niemand, den man mal so, den man an so einem Wochenende abhakt oder so, bei dem man denkt, ich schaue die jetzt mal alle und dann weiß ich Bescheid, sondern man hat ja eh immer nur so einen gewissen Eindruck, finde ich, von Bergmann, weil man nur eine gewisse Anzahl dieser Filme gesehen hat. Und genau, da sind bei mir auch noch viele offen. Ein paar kannte ich schon, die wir heute besprechen und ein paar noch nicht. Fangen wir doch erstmal an, Lukas, mit der grundsätzlichen Frage. Wer ist denn das Ingmar Bergmann?
Denke ich an Bergmann, dann denke ich zuerst an Blicke, die sich verfehlen. Immer wieder kehrt er zu dieser Komposition zurück. Zwei Menschen teilen sich einen Bildrahmen und sonst nicht viel. Es scheint schier unmöglich, dass sie sich einander zuwenden und sich erkennen. Eher noch verschmelzen ihre Gesichter zu einem neuen, das keinen Gegenüber mehr kennt. Dieses Bild wirft zwei Fragen auf. Was steht zwischen den Menschen und was bräuchten sie, um einander zu sehen? Also, was ist da und was fehlt? Zwischen den Bildern tut sich eine Lücke auf. Genauso zwischen den Menschen, zwischen den Zeiten, zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Leben und Fiktion, zwischen Fakt und Sehnsucht, zwischen Mann und Frau, zwischen Alt und Jung, zwischen Mensch und Gott. Ein Schnitt, der genau durch die Filme von Ingmar Bergmann verläuft. Wunden, die er klaffend vor uns ausstellt und in dunklen Strömen bluten lässt. Der schwedische Theater- und Filmemacher hat immer wieder über seine eigene Distanz zur Welt geschrieben, die nicht einfach der randständigen Position des Künstlers entsprach. In seinen umfangreichen und gewissenhaft geführten Arbeitsbüchern nennt er sich selbst einen emotionalen Invaliden. Der Tod eines Familienmitglieds geht zwischen sorgenvollen Passagen über die Produktion von Herbstsonate fast unter, denn am 4. Juli 1976 vermerkt er, mein kleiner Enkel Lukas, den ich nicht kannte, ist gestern ertrunken, war erst 4 Jahre alt. Ein kleiner Vogel von grünlich-grauer Farbe ist gegen meine Fensterscheibe geflogen und hat sich das Genick gebrochen. Ich sitze in meinem Turm und das Leben geht draußen weiter. Enkel und Vogel sterben mit einem kuriosen ästhetischen Gleichmut, als würde sich ihr Leid aufeinander reimen. Bergmann, der Künstler im Turm, fernab der Welt. Sein Werk ist voll von solchen Türmen, deren kaltherzige Bewohner, Künstlerfiguren aller Art, stets vom Leben behelligt werden. Verschanzte, wie dem Professor Isaac Borg aus Wilde Erdbeeren, wirft er vor, was er sich auch selbst vorwarf. Eine Falschheit, eine Gefühlskälte, die Unfähigkeit wirklich zu lieben und die Nichtigkeit des Tuns. Olivier Assayas schrieb für den Film kommend über Bergmann, wie Bresson kehrte er dem Glauben den Rücken zu. Bergmann mochte Familie nicht. Er hatte eine schrecklich ambivalente Beziehung zu seinen eigenen Kindern und Männer mochte er auch nicht sonderlich. Macht die Aufrichtigkeit eines gequälten Menschen ihn zu einer schlechten Person oder zu unserem Bruder? Wir bewegen uns von Bergmann weg, wenn wir uns von unserer dunklen Seite und der Notwendigkeit, uns ihr entgegenzustellen, wegbewegen. In der Kunst war Bergmann freier, offener, empathischer, wenn auch nicht weniger gnadenlos mit anderen und sich selbst. Er war sein größter Kritiker, sein Werk ist erfüllt von Zweifeln und Zaudern. Er fand sich in Hamlet wieder. An der jüngeren Version von sich selbst in Fanny und Alexander lässt er raten, nicht wie der dänische Prinz zu sein. Die Nachwelt hat ihn oft zum Heiligen gemacht. Wer kein Märtyrer ist, muss für die Heiligsprechung mindestens zwei Wunder vollbracht haben. Das gilt für die katholische Kirche genau wie für die internationale Cinephilie. Bergmann hat manchmal zwei oder drei Wunder in einem Jahr vollbracht und so hat man ihn noch zu Lebzeiten beatifiziert. Nach seinem Tod am 30. Juli 2007, am selben Tag wie Michelangelo Antonioni, wurde seine Wirkung zur Pilgerstätte. In der Dokumentation Trespassing Bergmann besuchen populäre Filmemacher sein Haus auf der Insel Färöer. Alejandro González Iñárritu erklärt, wenn das Kino eine Religion wäre, dann wäre das hier Mekka oder der Vatikan, das Zentrum von allem. Und Ang Lee meint, er ist wie Gott für mich. Ich lasse mich inspirieren, aber ich wage es nicht, ihn zu imitieren. So spricht man heute über ihn, wo er auftritt, entsteht gesegnetes Land. In Bergman Island von Mia Hansen-Löwe sehen wir entsprechend touristische Wallfahrten. Und wer die offizielle Seite des schwedischen Tourismusverbandes visitsweden.de besucht, findet dort auch den Abschnitt auf den Spuren von Ingmar Bergman. Wieso nicht Uppsala besuchen, heißt es dort, die Universitätsstadt nördlich von Stockholm, wo der Film- und Theatermacher am 14. Juli 1918 geboren wurde. Wieso nicht durch das Stockholmer Viertel Östermalm schweifen, wo er aufwuchs und wo das für seine Karriere so wichtige Nationaltheater Dramatens steht. Hier sah er als 12-Jähriger ein Märchen und verliebte sich für den Rest seines Lebens ins Schauspiel. Etwa 170 Stück hat er inszeniert. Und hier wurde er 1976 mit Verdacht auf Steuerhinterziehung verhaftet, worauf er nach Deutschland auswanderte. Das klingt etwas weniger heilig. Wieso nicht lieber die Rassunder Filmstaden erkunden, in denen der arbeitswütige Routinier 30 von seinen insgesamt fast 60 Filmen gedreht hat? Man begegnet Bergmann heute also entweder als Tourist oder als Pilger. Er repräsentiert gleichzeitig sakrale, unerreichbar hohe Kunst und Popkultur, gleichzeitig Bachs Matthäus Passion und Joan Osborns What If God Was One of Us. Mit Kunstfilmen sprach er zu einem Millionenpublikum. Noch da, wo sie von Kierkegaard oder Nietzsche inspiriert waren, hatten die Filme etwas Intuitives und Zugängliches. Man kannte diese Sorgen selbst, man fühlte sie abends im Bett neben dem Ehepartner oder in den dunklen Morgenstunden, in denen die Wände vom Scheitern und der Sinnlosigkeit flüstern. Wobei die Menschen auch wegen des Schocks und der Transgression ein Ticket lösten. Wegen Selbstmord und Inzest, Vergewaltigung, Verstümmelung, Gewalt und Nacktheit. Seine Filme waren voll von attraktiven Darstellerinnen, die ihm auch als Köder dienten. Das Schweigen etwa wurde durch Sexszenen in Deutschland zum viel diskutierten Skandalfilm, den 10,5 Millionen Zuschauer sahen. Als Reaktion wurde die konservative Aktion Saubere Leinwand gegründet. Ernsthaftigkeit macht sich eben angreifbar. Wer aufwächst, lernt Bergmann wohl zuerst durch Parodien kennen. In diversen Simpsons-Episoden, bei den Muppets oder Bill und Ted, in Szenen von den Monty Pythons, in 500 Days of Summer oder natürlich auch bei Woody Allen, der in seiner Karriere lange bereit war, sich als amerikanisches Echo von Ingmar Bergman zur Verfügung zu stellen. Der Komiker schrieb über ihn, in seinem Werk beschäftigt er sich mit den tiefgründigen Fragen der menschlichen Existenz, Sterblichkeit, Kunst, das Schweigen Gottes, das Schwierige der menschlichen Beziehungen, die Agonie religiöser Zweifel, die gescheiterte Ehe, die Kommunikationsunfähigkeit. Er verehrt ihn spürbar. Die Gegenposition klang oft wie Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky, der über das Schweigen für die Zeit schrieb. Man will aus diesem Regisseur einen Heiligen machen, einen Gottessucher, einen Seher, einen Propheten. Er ist aber nicht mehr und nicht weniger als ein hochbegabter, für einen auch sehr überschätzter, raffinierter und bisweilen zynischer Filmkünstler. Ein Mann mit Routine und Instinkt für das Gängige. Nicht ihn muss man bekämpfen, nicht den Heiligen, sondern seinen Narren. Heute werden weder Bergman noch seine heiligen Narren bekämpft, wenn überhaupt, wird das dem Blick verloren, vielleicht auch fortgedacht, also wieder einmal auf Distanz gehalten. In einem Nachruf für den Guardian schrieb Joe Queenan im Jahr 2007, obwohl er seit weniger als 24 Stunden tot ist, scheint uns seine Arbeit schon so fern, wie uns in Zeit und Raum, wie die von El Greco. Bergmans Figuren sahen oft ein wenig so aus wie die des Ikonenmalers, als wären sie immer von einem Schmerzen begleitet, der keine sichtbare Wunde als Ursache bekennt. Die grauen Wolkendecken über Toledo gleichen denen am Himmel über Bière, wenn der Tod in das siebente Siegel zum Schachspiel ansetzt. Der Tod ist in Werk und Leben Bergmanns immer erschreckend nahe. Seine Autobiografie Laterna Magica beginnt so. Als ich im Juni 1918 geboren wurde, hatte Mutter die spanische Grippe. Und da es nicht danach aussah, als wenn ich überleben würde, erhielt ich noch im Krankenhaus die Nottaufe. Er wird in einen evangelisch-lutheranischen Pastorenhaushalt hineingeboren, der ihn entscheidend prägt. Unsere Erziehung beruhte hauptsächlich auf Begriffen wie Sünde, Bekenntnis, Strafe, Vergebung und Gnade. Sie waren konkrete Faktoren in den Beziehungen von Eltern und Kindern zueinander und zu Gott. Darin war eine Logik, die wir akzeptierten und zu verstehen meinten. Er lernte Gott zu hassen, seine Eltern, dieses Regime, sich selbst, die Lügen der vermeintlich Gerechten, die Janusköpfigkeit, die zwei Gesichter, die eins wurden. Seinen ersten Film sah er im Alter von 6 Jahren. Bald freundete er sich mit Vorführern an, um umsonst in Vorstellungen zu kommen. Ich war manischer Kinogänger. Manchmal habe ich diese Anfälle heute noch, besonders wenn ich selber mit Filmen beschäftigt bin. Noch bis zuletzt schaut er viel und gern in seinem privaten Kino, täglich um 3 Uhr, außer sonntags, da beginnt die Vorstellung 1 Stunde früher. An Geburtstagen lief Chaplin und als Highlight jedes Sommers Victor Sjöströms Klassiker Der Fuhrmann des Todes von 1921, den Bergmann seine ganze Karriere lang immer wieder imitieren sollte. Sjöström spielt den Professor in Wilde Erdbeeren, diesen gealterten Bergmann. Tochter Lena Bergmann schreibt zum Film, ich glaube, die Abschlusszeile diente als persönliches Memento für Ingmar. Herr, lass meine Seele zur Verendung reifen, bevor sie geerntet wird. Bergmann besucht freudlos eine Privatschule und verpasst viel Unterricht, weil er immer zu krank wurde. Sein ganzes Leben lang leidet er an Geschwüren, Gastritis und vielem mehr. Nur an den Menschen leidet er noch mehr. Das Milieu seiner Kindheit beschreibt er später als weltfremd, sich selbst und seine Generation als stumpf, debil und schlapp. Er fühlt sich nirgendwo zugehörig. Ich lehne es ab, mich auf irgendeine Weise einer Formel oder einem System anzupassen oder mich einer Seite zuzuwenden, die mich nicht interessiert, erklärte er in einem Interview. Meine Grundanschauung ist keine Grundanschauung zu haben. Meine Lebensvorstellungen waren zunächst äußerst dogmatisch und haben sich nach und nach aufgelöst. Sie existieren nicht mehr. Er ist ein selten glückliches Kind, doch zumindest tritt eine wundervolle Spielsache in sein Leben. Als er 9 oder 10 Jahre alt ist, bekommt sein 4 Jahre älterer Bruder von der wohlhabenden Tante Anna einen Kinematografen, den er bereitwillig gegen die Hälfte von Ingmars Zinnsoldatenarmee eintauscht. In einem Spielzeugladen kauft er Film für 5 Euro pro Meter. Mit Essigäther aus der Apotheke kann er Streifen zusammenleimen. Das Puppentheater liefert ihm erste Darsteller. Er wird den Kontakt zu seiner Familie nach dem Abitur in Stockholm zuerst abbrechen. Mein Bruder versuchte Selbstmord zu begehen. Meine Schwester wurde aus Rücksicht auf die Familie zu einer Abtreibung gezwungen. Ich riss von zu Hause aus. Es klingt wie ein Bergmann-Film. 1937 beginnt er ein Studium der Literatur- und Kunstgeschichte. Das Geld wird bald knapp, aber er kann erste Theaterstücke inszenieren. Er arbeitet als Regieassistent der Königlichen Oper, erprobt sich als Drehbuchautor bei Svensk Filmindustrie und leitet das Stadttheater von Helsingborg. Mit nur 26 Jahren wurde er, Zitat, der jüngste Theaterchef aller Zeiten. Er war immer ein ehrgeiziger Karrierist, ein Emporkömmling, der kaum Götter neben sich duldete, höchstens noch Tarkowski, der für ihn eine neue Filmsprache erfand, die der Natur des Films gerecht wurde, weil sie das Leben als Spiegelung erfasste, das Leben als Traum. Wahrheit war für Bergmann eine innere Qualität, die von äußerer Wirklichkeit korrumpiert wurde. Das Theater ist eine treue Frau, wird er oft zitiert. Der Film ist das große Abenteuer, die teure, anspruchsvolle Mätresse. Seine Arbeit als Dramatiker, seine Rückbezüge auf die Traditionen des späten 19. Jahrhunderts, auf Strindberg, Tschechow und Ibsen, prägen auch die Filme, genau wie seine zunehmende Modernität, seine Experimentierfreude, die engen Grenzen aristotelischer Einheit aufbrachen. Seine Filme sind zudem voll von Gauklern und Schauspielern. Die Idee eines festen Theaterensembles begleitet ihn seine ganze Karriere lang. Immer wieder arbeitet er etwa mit Max von Sydow, Bibi Andersen, Harriet Andersen, Erland Josephson, Ingrid Thulin, Gunnel Lindblom oder Gunnar Bjørnstrand zusammen. Sie wuchsen mit ihm, wurden in seinen Filmen älter, manche sogar alt. Ihre Gesichter waren seine Welt. Close-ups bestimmen sein Kino. Eine schmerzliche Intimität, der Mensch so nah, dass er aufhört zu sein, so wie Deleuze über Persona schreibt. Die Großaufnahme des Gesichts ist das Angesicht und seine Auslöschung zugleich. Bergmann hat den Nihilismus des Gesichts am weitesten getrieben, das heißt, sein Verhältnis zur Leere und Abwesenheit in der Angst des Gesichts angesichts des Nichts. In seinem ganzen Bereich seines Oeuvres stößt Bergmann an die äußeren Grenzen des Affektbildes vor. Er verbrennt das Ikon, er verzerrt und löscht das Gesicht genauso bestimmt aus, wie Beckett es tut. Ganz ähnlich, parallel dazu, argumentiert Assayas, das Wichtigste an seiner Arbeit ist, dass das gesprochene Wort verkörpert wird. Die Beziehung zu seinen Darstellern wirkt nicht durch die Versicherung des Textes, sondern durch seine Überwindung. Diese Alchemie ist das Tiefste und Mysteriöseste im Kino, seine Essenz. Und es ist die Entdeckung dieser besonders fragilen und flüchtigen Wahrheit in den Gesichtern seiner Darsteller, die den intimsten, geheimsten Raum des Kinos definiert. Ein Raum, den Bergmann unbeirrt erforscht, weit jenseits des Wortes. Durch ihn können wir einen Bogen vom Kino über das Schreiben spannen, bis hin zur Verkörperung, die beides überwindet. Regisseure entscheiden oft selbst, welcher ihr eigentlicher Debütfilm ist. Ihr Leben ist schließlich Teil des Gesamtkunstwerks. Der Bergmann, den wir heute kennen, entsteht eigentlich erst nach einem guten Jahrzehnt Karriere. 1944 wird erstmal eines seiner Drehbücher adaptiert, Die Hörige von Alf Sjöberg. Sein eigentlicher Debütfilm war 1946 Kries, wiederum die Adaption einer bekannten Theatervorlage. Wie François Truffaut schreibt, die ersten Filme Bergmanns schockierten durch ihren Pessimismus und den Ton von Revolte. Es geht fast immer um ein jugendliches Paar, das sein Glück sucht, indem es ausbricht, um den Zwängen der Gesellschaft zu entkommen. Diese ersten Werke wurden allgemein schlecht aufgenommen. Man behandelte Bergmann wie einen subversiven Penäler, bezichtigte ihn der Blasphemie. Er irritierte zutiefst. Während einer Krise der schwedischen Filmindustrie dreht er Werbung, etwa für Seife. Sein Durchbruch gelingt Mitte der 50er Jahre mit Filmen wie Die Zeit mit Monika und Das Lächeln einer Sommernacht, seinem ersten internationalen Erfolg. 1957 erscheinen Das siebente Siegel und Wilde Erdbeeren. Mit letzterem gewinnt er den Goldenen Bären in Berlin. Er arbeitet weiterhin fürs Theater und zunehmend auch für das schwedische Fernsehen. In seiner routinierten, klaren Arbeitsweise, geschrieben wird von 9 bis 12, Pünktlichkeit und die Verlässlichkeit sind von höchster Bedeutung, entwickelt er sein Kino immer weiter. Er beginnt als Realist, inspiriert vom Nachkriegskino Italiens und von Melodramen, und er denkt sich in einem metaphysischen, psychologisch verzerrten, medial in Form gegossenen, oft autobiografisch geprägten Weltenraum hinein. Fantasien und Albdrücke vervielfältigen sich und sind kaum noch von dem Rest zu unterscheiden. Spätestens ab Gefängnis von 1949 sind Filmvorführungen und andere Formen des Mise en Abyme wie Theaterstücke wichtige Teil seines Kinos. Bald erlangt der Weltruhm. Die Jungfrauenquelle von 1960 wird mit einem Fremdsprachen-Oscar ausgezeichnet, genau wie in einem Spiegel ein Jahr später und Fanny und Alexander von 1982. Er gewinnt Golden Globes, Goldene Bären und vieles mehr. In Cannes wird man ihm 1997 die Palm of Palms verleihen, die ihn als besten Regisseur aller Zeiten auszeichnete. Es hat wohl auch mit seinen oft erhaben schönen Bildern zu tun. Bis in die 60er Jahre arbeitete er oft mit Kameramann Gunnar Fischer zusammen. Abend der Gaukler von 1953 ist sein erster Film, den Sven Nyquist fotografiert. Ihm bleibt er bis zum Ende seiner Kinokarriere treu. In den späten 60ern lässt er Schwarz-Weiß zunehmend hinter sich und beginnt in Farbe zu drehen und zu denken. Das schreiende Rot von Schreie und Flüstern blutet fast von der Leinwand. Fanny und Alexander erstrahlt aristokratisch, nostalgisch. Ein Kindheitsversöhnungsfilm. In den 70ern dreht er auch englischsprachige Filme wie The Touch mit Elliot Gould oder The Serpent's Egg mit David Carradine. Ab dem Skandal von 1976, laut Biografie seine Lebenskatastrophe, arbeitet er von München aus. Bis 1985 ist er auch dort am Residenztheater aktiv. Fanny und Alexander ist 1982 sein offizieller Ausstieg. Er widmet sich der Bühne und kleinen Formen. Man könnte sein Leben wohl auch entlang der verschiedenen Beziehungen gliedern. Bergmann bekommt 9 Kinder aus 5 Ehen und von diversen Affären. Oder entlang von Werkphasen und Trilogien, Arbeitsstätten und Inspirationsquellen. Sicher ist, sein Werk ist umfangreich, umfassend, bietet sich uns fast unerschöpflich dar. Bergman ist noch heute ein Ozean. Zu Beginn seiner Filme stehen seine Figuren oft an einem Strand, als wären sie gerade den Fluten entstiegen. Sie haben eine Vergangenheit und wirken doch wie neu geboren. Auf Inseln ist es nie weit zu den Fluten. Vielleicht ist es das, was zwischen den Menschen liegt, die sich verfehlen, zwischen Gott und den Menschen und Mann und Frau und heute und gestern. Das ist ein Ozean zwischen den Blicken. Und das Kino Ingmar Bergmans erzählt von der Hoffnung, ihn zu überwinden.
Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Patrick, was ist denn für dich so das Besondere vielleicht am Kino von Ingmar Bergman? Oder ist das ein Kino, zu dem du gerne zurückkommst? Ich weiß ja eigentlich noch gar nicht, wie du ihn findest. Vielleicht hast du ihn ja auch. Lass uns mal an deinen Gedanken teilhaben.
Würde sagen, es läuft in Phasen ab. Ich glaube, dass es, wenn man, also für mich war es zumindest so, und ich habe das auch von vielen schon gehört, dass sie das ähnlich empfinden, dass man, wenn man so mit dem Kino beginnt sozusagen und entdeckt, dass das ja mehr ist als jetzt ein reines Unterhaltungsmedium, dass dann Ingmar Bergman eine total prägende Figur sehr leicht werden kann, weil auch unglaublich deutlich einfach und direkt klar wird, was eigentlich das Kino leisten kann. Jetzt im Vergleich zu, sagen wir hatten ja auch schon über Robert Bresson hier gesprochen, wo es ein bisschen komplexer ist vielleicht, ist bei Bergman ja eigentlich alles auch mitvermittelt. Ja? Also das heißt, wenn er zum Beispiel von Erinnerungen erzählt oder so, dann ist das schon immer angedeutet. Also es ist nicht so, dass das jetzt totales Geheimnis ist, was wir hier eigentlich sehen. Und ja, das hilft schon mal extrem. Und so war das bei mir auch. Ja, also ich bin da reingekommen und bin dann ganz begeistert gewesen. Das Schweigen und wilde Erdbeeren und so weiter. Und dann irgendwann wird es irgendwie so ein, es ist so festgefahren, das ist ja auch das Problem von so kanonischen Sachen oft, dass man eigentlich dann das so ein bisschen auf die Seite legt und die Ideen sozusagen dominieren das Kino. Also ich kann dann gar nicht mehr an Bergman, an die Filme denken, sondern eigentlich um diesen ganzen Apparat, der außenrum ist. Also alles, was darüber geschrieben wurde, was darüber gedacht wurde. Und das macht es sehr zäh oder sperrt es extrem ein zumindest. Und dann war es plötzlich für mich sehr unattraktiv. Bis dann, sage ich mal so vor 5 Jahren oder so, gab es mal in Wien hier eine Retrospektive, weil er ja 100, war ja sein 100. 100-Jahre-Jubiläum, soweit, genau. Und dann war das irgendwie einfach schön, das neu zu entdecken. Dann sieht man plötzlich den Humor oder achtet auf Kleinigkeiten und plötzlich entdeckt man dieses Kino neu, weil, also wie Lukas gerade das formuliert hat, es ist ja einfach ein Ozean und ja, wenn man immer auf das Meer rausschaut, dann ist es irgendwie gleich, aber wenn man dann reingeht, merkt man erst, wie unterschiedlich es sozusagen ist. Also so in etwa würde ich das Verhältnis jetzt beschreiben. Und zu deiner Frage, was das sozusagen auszeichnet, würde ich schon sagen, einfach etwas sehr Persönliches, was da vermittelt wird. Und zwar nicht nur im Sinne von, hier erzählt jemand so autobiografisch oder autofiktional aus seinem Leben, sondern so eine Ehrlichkeit auch gegen sich selbst, ein Zweifel, der ganz, ganz weit geht. Also da, wo andere oft nur das andeuten, ja, geht er bis zum Grund vor. Und das ist was sehr, also das ist was sehr Schwieriges teilweise anzuschauen, weil man ja auch immer auf sich selbst zurückgeworfen wird, aber halt unglaublich lohnenswert, weil man auch wirklich tiefer kommt, als man vor dem Film oft war.
Stimmt, ich war auch dann manchmal überrascht oder bin überrascht, wie weit es dann geht oder was dann da in einer Brachialität angesprochen wird. Vielleicht so ein bisschen wie heutzutage manche Comedians, die sich so hinsetzen und sagen, so ich muss richtig, was ist das Abgründigste, was ich selber denke? Daraus muss ich jetzt mein Programm eigentlich stricken, mal schauen, ob ich es hinbekomme. Ich habe nicht so viel gelesen über ihn, ich habe nicht so viel diesen Ballast gar nicht von Bergman, also dass ich so das Gefühl habe, da geht's jetzt darum und das muss ich jetzt zu diesem Film wissen und so. Und ich finde das eigentlich eine recht einerseits stringentes Kino, das tatsächlich Ideen bearbeiten will, aber andererseits auch eins, das viel Raum zum Atmen hat. Also ich merke immer, wenn ich die Filme nochmal sehe und nochmal sehe, dass ich dann so auch an anderen Figuren irgendwie hänge. Also dass ich bei wie in einem Spiegel dann erst so sehr auf der Seite der Tochter war und das aus ihrer Seite gesehen habe und dann irgendwie beim zweiten Mal schauen auf einmal der Bruder für mich die viel interessantere Figur zum Beispiel wird oder so. Also es sind ja auch irgendwie so seltsame Familienaufstellungen, bei denen man dann doch immer noch auch wieder was entdeckt. Und also als dein Lehrer Patrick dir damals gesagt hat, so, ja, solche Filme werden heute nicht gemacht, ich würde da schon auch zustimmen. Also ich finde schon irgendwie bei so ein paar, also ich finde zum Beispiel Porträt einer jungen Frau in Flammen ist so ein bisschen, finde ich, so ein Bergmann-mäßiger Film. So. Also es gibt ab und zu, finde ich, mal einen, bei dem man so denkt, das ist vielleicht tatsächlich so ein bisschen wieder in dem Sinne. Aber ich finde irgendwie, der hat so eine ganz interessante Mischung aus einer Klarheit und man weiß auch, was hier soll es um Thema X und Y gehen, aber es ist dann nicht so übertrieben dargebracht, wie das heute immer so ist. Und das, finde ich, ist irgendwie eine ganz große Stärke dieser Filme und auch immer toll, die nochmal zu sehen, dass man so das Gefühl hat, die lassen sich Zeit, die sind auch ruhig, aber da drin sind die super didaktisch irgendwie. Und das ist was, das, glaube ich, echt schwer ist. Und ich finde es bei Bergmann so interessant, dass er so viele gemacht hat. Weil ich finde heute oft, entweder fasern Filme so aus, also haben so ein bisschen diesen Blick, den Bergmann hat, aber nicht so diese, nicht so dieses Rabiate irgendwie. Und bei Bergmann habe ich auch immer das Gefühl, irgendwann kommt dann aber auch nochmal der Meltdown im Film. Es wird nicht nur, die sitzen nicht nur nebeneinander den ganzen Film. Irgendwann schreit dann doch nochmal jemand los, so ungefähr. Und das irgendwie ist toll zu beobachten, finde ich, für jeden neuen Film. Und ich mag gerne die noch ein zweites Mal sehen, weil ich oft so am Anfang nicht so ganz weiß, wohin die Reise geht, wie ich damals, als ich das Siebente Siegel als Kind gesehen habe im Philosophieunterricht. Und ich finde, das sind auch welche, die man gut nochmal schauen kann, weil man dann, wenn man weiß erst, wohin es geht, man so einen Blick für Details auf jeden Fall bekommt.
Das liegt auch ein bisschen daran, glaube ich, dass er seine Geschichten nicht in so einer Und-Dann-Dramaturgie einfach erzählt, oder also sondern also eher in so Analogien, die aufgehen zwischen Figuren, zwischen Erinnerung und Gegenwart. Und das ist natürlich etwas, was bei vermehrtem Sehen sich viel deutlicher erschließt, einfach auch allein aufgrund unserer Sehgewohnheiten sozusagen. Und noch eine Sache, ich würde noch ergänzen, dass weil Lukas und ich während der Biennale hier über diesen Film gesprochen haben, dass ich finde, dass Nuri Bilge Ceylan heute ein Filmemacher ist, der in dieser Kategorie arbeitet sozusagen. Also der größte Bergmann-Filmemacher der jetzt Lebenden für mich. So, ja.
Genau das wollte ich tatsächlich gerade sagen. Ich habe das Gefühl, er ist auch sehr bereit, seine Figuren auf eine ganz ähnliche Weise bis zu ihren Abgründen zu treiben und sich daran in irgendeiner Form auch selbst zu erkennen. Aber allgemein würde ich schon zustimmen dem, was ihr gerade so ein bisschen vielleicht auch über unsere Zeit diagnostiziert habt, was vielleicht auch bei dem Text von Olivier Assayas, den ich zitiert habe, so ein bisschen anklang. Ich habe das Gefühl, diese Aufrichtigkeit Bergmanns wird heute oft so als Naivität verstanden. Und ich finde, das ist etwas, das man schon in ganz vielen älteren Texten über ihn sieht, dass dann zum Beispiel gesagt wird, okay, das postmoderne Publikum lacht, wenn er da wirklich ganz klassisch den Tod auftreten lässt. Verzeihung. Keine gute Idee, direkt nach dem Aussprechen von dem Wort Tod dann anfangen zu husten und so. Das ist filmisch und dramaturgisch knifflig. Nein, aber was ich sagen wollte, also wenn er
dann wäre natürlich stark, wenn du am Ende des Podcasts jetzt sterben würdest tatsächlich, nur für den Effekt, ja, also für die Dramatik, das finde ich natürlich.
Das ist nett, dass du das stark findest, ich weiß nicht, wie ich mich damit fühle. Ich
persönlich nicht, aber für das Kunstwerk wäre es natürlich toll.
Ich weiß nicht, ob ich für den Katz-Podcast sterben möchte, das sage ich dann vielleicht, dann überlege ich mir nochmal. Nein, aber ich glaube, diese Aufrichtigkeit ist das, was einem das verleiden kann und was einen eben halt auch im besonderen Maße treffen kann. Ich weiß noch, dass meine erste Erfahrung auch so ein bisschen war, das, was gerade auch schon anklang. Ich erwartete so einen ganz monolithischen, ernsthaften, einen erschlagenden, miserabilistischen Filmemacher und sah dann als allererstes, ich glaube 2012 oder 2013, das Siebente Siegel und merkte, ach, das ist ja wahnsinnig witzig, da ist ja ganz viel Humor und zwar auch ganz bewusst, das ist zwar kein Humor, der jetzt so augenzwinkert daherkommt und relativiert, sondern einer, der eben aus den Figuren kommt, so galgenhumormäßig, die Pest ist im Land und irgendwie muss man das Ganze auch ertragen und das öffnet vielleicht ja auch Verweisstrukturen zu anderen Komikern oder sowas, wie du gerade schon angesprochen hast, Christian. Also ich musste auch diesmal zum Beispiel oft an Chaplin denken, den er ja ganz besonders geschätzt hat, wo ja auch wir zum Beispiel so eine Szene haben wie die letzte aus Monsieur Verdoux, wo der Chaplin-Charakter hingerichtet wird, aber sich denkt, okay, immerhin schmeckt der Rum ganz gut. Und ich habe das Gefühl, so minimale Splitter von Licht und Glück, die irgendwie doch noch rechtfertigen, was das Leben so an Qualen bietet, ist eben auch das, was einem Bergmann immer wieder anbietet, was er immer noch irgendwie findet als Konzessionserscheinung an diese To-be-or-not-to-be-Frage. Also ich meine, er ist ja auch sehr stark Shakespeare-inspiriert halt irgendwie, aber das scheint mir schon sehr präsent.
Ja, jetzt lass doch nicht schon so viel über Bergmann reden, denn es gibt ja Leute, die hören das völlig umsonst, was wir gerade sagen. Völlig umsonst haben die einfach in ihrem Podcatcher diese Folge angemacht und hören uns jetzt hier über Bergmann reden und denken, das könnte ja immer so weitergehen. kann es aber nur hinter der Paywall bei Katz. Ja? Also falls ihr das gerade nicht im Special Feed hört, dann müsstet ihr ein Abonnement abschließen. Ab 3 € im Monat geht das los und auf steadyhq.com/Katz kann man das machen. Wir sprechen jetzt noch über Sommer mit Monika, über das 7. Siegel, über Wilde Erdbeeren, über Wie in einem Spiegel, über Persona und über Fanny und Alexander. Genau. Und falls ihr uns schon unterstützt, vielen Dank, denn dann geht's jetzt einfach weiter.